dir. Ich danke dir für die vielen Aspekte, die wir heute Morgen auch schon haben konnten, dich anzubeten. In verschiedener Art, sei es jetzt hier in der Anbetung, in der gemeinsamen Anbetung oder eben auch in diesen Vortragsliedern, Herr, wo wir einfach auch mithören konnten und mit einstimmen konnten in das, was du getan hast, dass du auf diese Erde gekommen bist. Wir haben das in einem Lied eben gehört. In diese Finsternis bist du gekommen, in diese Dunkelheit und hast Licht gebracht. Und ich möchte dich bitten, dass das heute Morgen bei uns passieren kann, dass Licht in unser Dunkel reinkommen kann, dass es uns ausleuchten kann, da wo vielleicht auch dunkle Bereiche sind. Und dass du sprechen kannst. Wir möchten dich einladen jetzt, heute Morgen, uns Dinge zu zeigen, die du uns zeigen möchtest. Rede du jetzt einfach. Danke für diese Zeit. In Jesu Namen. Amen. Ja, guten Morgen. Oh, volles Haus. Schön. Ja, toll. Heute steht ja, der Sonntag steht ja heute auch so ein bisschen unter dem klassischen Stern, Stern von Bethlehem. Wir haben eben schon ganz tolle Beiträge gehört und wir werden auch heute Abend, werden einige von euch auch dabei sein und ich freue mich drauf. Und wir sind jetzt auch gerade hier in der Vorbereitung auf die Geburt Jesu hin. Wir haben ja das neue Evangelium angefangen, ein neues Buch, das Lukas-Evangelium, haben auch einiges schon gehört. Und ich habe euch versprochen, wir werden eine Punktlandung machen. Ich habe erst gedacht, wir werden nächste Woche schon bei der Geburt Jesu ankommen. Wäre ja eigentlich ein bisschen früh. Und es ist tatsächlich so, dass wir an Heiligabend da ankommen, ja, so wie es sein soll. Das werdet ihr auch gleich merken, vom Text her wird es nämlich nicht ganz hinhauen. Wie gut, ja, heute werden wir nämlich nochmal ein spezielles Thema hier haben. Wir haben uns ja die letzten drei Mal mit Maria beschäftigt. Wer nicht da gewesen ist, ich möchte euch echt einladen, diese Predigt zu hören, sie runterzuladen, sie anzuhören. Im Internet könnt ihr das tun. Ich habe noch nie dreimal über Maria gepredigt. Und man könnte mir fast hier Marienverehrung unterstellen oder irgendwas. Aber wie gesagt, das, was vielleicht auf der einen Seite bei manchen ein bisschen zu viel Gewicht hat, hat auf unserer Seite viel zu wenig Gewicht. Und ich hoffe, mir war es gelungen oder dem Heiligen Geist war es gelungen, uns diese Person nahezubringen als Vorbild, warum Maria sagt, darum werden mich glücklich preisen alle Generationen. Und wir werden uns heute nochmal mit diesem älteren Pastoren-Ehepaar beschäftigen, die irgendwo in den Steppen Judäas ihr bescheidenen Dienst ausübten, nämlich der Zacharias und die Elisabeth. Sie lebten eigentlich ein Leben völlig unbeachtet irgendwo in ihrem Dienst, bis denn Zacharias das goldene Los traf. Ja, er durfte, das war so ein Highlight für jeden Priester oder Lokalpastor oder wie man sie nennt, dieses goldene Los, dass sie einmal im Leben vielleicht in diesen Tempel reingehen durften. Das war so das Zentrale überhaupt und einmal dieses Rauchopfer bringen. Yeah, das war so richtig eine ganz tolle Sache gewesen, ja, in diesen Tempel reinzugehen und dieses Räucheropfer zu bringen. Das war eigentlich keine große Sache gewesen, aber für so einen Priester war es eine Riesensache. Und dazu kam noch, das war so eine richtige Bombe gewesen und das war wirklich der Oberhammer gewesen. Nach über 400 Jahren Schweigen, Gott hat nicht mehr geredet, er hat sich völlig zurückgezogen. Mit Malachi hatte die Offenbarung Gottes aufgehört. Nach 400 Jahren Schweigen offenbart sich Gott wieder diesem Zacharias durch den Engel Gabriel. Und hier geht das so richtig wie so ein Maschinengewehr, ja, hier in diesem ersten Kapitel, deswegen beschäftigen wir uns auch so lang mit diesem ersten Kapitel, was da alles an Offenbarungen ist. Und ich steige jetzt mal auch ganz steil jetzt ein in den Vers 57. Maria war ja mittlerweile auch bei Elisabeth und Zacharias gewesen und sie, die den Messias unter dem Herzen trug, ja, die schwanger war mit Jesus und hatte Elisabeth und Zacharias besucht. Elisabeth, schwanger mit Johannes, dem zukünftigen Prophet, eigentlich dem letzten Prophet des Alten Testamentes sozusagen, ja. Und da gab es einige ganz interessante Begebenheiten. Und nun ist es soweit, also vermutlich ist Maria schon wieder abgereist, zurück in ihr Heimatdorf. Und in Vers 57 heißt es: Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe. Und sie freuten sich mit ihr. Die freuten sich, die waren richtig happy. Warum? Weil das eine absolute Ausnahme war. Zum einen, dass Elisabeth noch schwanger wurde. Ja, ihre biologische Uhr war längst abgelaufen. Man schätzt ihr Alter so auf 60 Jahre. Das ist schon ein Wunder, oder? Dass das hier passiert. Natürlich freuen sie sich damit, aber vielmehr freuten sie sich im Vers 58 und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe. Und darüber freuten sie sich. Wenn Gott sich einem Leben annimmt, dann ist das Barmherzigkeit. Für uns sind das oft so fromme Floskeln, weil wir sehr stark von unserer Religion geprägt sind. Und ich glaube aber, dass wir nennen das mehr auf mit unserem religiösen Ohr, checken aber gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Für die Leute damals war das eigentlich was Unmögliches. Im Grunde genommen fühlten sie sich im Blick auf Gott wie Abschaum. Ja, sie mussten sich auch so fühlen. Sie mussten sagen, okay, was passiert jetzt? Sie lasen diese ganzen Propheten, all die Gerichte und alles, was über sie kommen wird. Und sie standen da und Gott redete nicht mehr. Und trotzdem lasen sie auch in den Propheten im Alten Testament sogenannte Prophezeiungen hin auf den Messias, wo die Propheten alle schrieben, irgendwann wird Gott sich wieder erbarmen, dieser große, heilige Gott wird sich wieder erbarmen und wird den Messias schicken. Und jetzt hier merken sie, hier passiert was. Und deshalb freuen sie sich total, dass dieser Gott, ja, wo sie vielleicht auch Angst hatten und Furcht hatten und auch gar keine Beziehung hatten, dass dieser Gott sich jetzt offenbart, erbarmt über sie. Und sowas nennt sich halt dann Barmherzigkeit. Und deshalb sind sie happy. Jetzt könnte ich fragen, bist du happy heute Morgen? Bist du glücklich? Freust du dich? Sonntagmorgen, 10:30, ja, so eine Frage. Okay, aber bei ihnen war es wirklich eine echte, tiefe Freude. Und das Ziel ist immer, wenn ich auch hier vorne stehe, das Versuchen rüberzubringen. Und ganz ehrlich, ich muss mich ja erst auch immer wieder darauf einstellen. Ja? Ich habe auch nicht immer Lust, eine Predigt vorzubereiten und vor 300 Leuten zu stehen und die Leute sozusagen aus dem Sessel rauszuholen, ja? In Begeisterung zu versetzen, etwas völlig Neues zu erzählen, was ihr noch nie gehört habt, ja, weil sonst könnte es ja sein, ihr geht nächste Woche irgendwo anders hin. Aber trotzdem ist mir das auch so ein Anliegen, wirklich diesen Bogen immer wieder zu schaffen, dass diese Verbindung da ist, dass wir das erkennen können, dass diese Freude, die hier sichtbar wird, dass diese Freude uns erreichen kann. Okay, wir lesen mal weiter. Vers 59, und es geschah, also Johannes ist geboren, ja, schon fast untergegangen hier bei der ganzen Geschichte hier. Und es geschah am achten Tag, da kamen sie, das Kind zu beschneiden. Und keine Angst, das ist nichts Schlimmes oder so. Das praktizierte man damals, auch bis heute noch im Judentum. Das war sozusagen auch ein Zeichen. Und dann, das ist im Grunde genommen das Gleiche, was ich eben gesagt habe. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Und er hat schon Abraham damals gesagt, ich schließe einen Bund mit dir. Und er hatte Abraham damals schon die Verheißung gegeben eigentlich, dass irgendwann einer kommt und sie erlösen wird. Und das hat sich durch die ganze Geschichte hindurchgezogen. Also lassen sie ihn beschneiden und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Das war damals so üblich. Ja, das Kind ist eigentlich ziemlich langweilig. Ja, also heute gibt es ja eine Vielfalt an Namen. Ich staune echt immer wieder, was euch allen so einfällt an Namen hier. Jetzt, wo man die ganze Bibel schon durch hat hier in der Gemeinde, kommen jetzt langsam andere Namen noch dazu, ja, aus anderen Kulturen. Aber okay, die hatten es damals einfacher, ja. Und seine Mutter antwortet und sprach, nein, nein, er soll nicht Zacharias heißen, er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, hallo? Ja, könnte man jetzt hier wieder einführen. Niemand ist in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkten aber seinem Vater zu, wie er etwa wollte, dass er heißen sollte. Und er forderte ein Täfelchen, das ist also so ein altertümliches Eibuck, ja. Früher war das ein Täfelchen. Ja, und er schrieb darauf Johannes, ja, so ungefähr. Johannes ist sein Name. Sogleich aber wurde sein Mund geöffnet, also sie wunderten sich alle, das habe ich vergessen zu lesen. Sogleich aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Das Erste, was er nach 9 Monaten sagt, ist, er lobte Gott. Das ist schon toll, oder? Ich weiß nicht, was ist das Erste, was du morgens sagst, wenn du aufstehst? Also, mir ist heute Morgen die Milch umgefallen. Da hatte ich noch kein Wort gesprochen. Und es war nicht Halleluja, was ich dann gesagt habe. Ja? Okay, aber er öffnet seinen Mund nach 9 Monaten Schweigen. Ich habe das vergessen eben zu sagen für die, die das nicht mitbekommen haben. Ja. Er hatte ja diese Botschaft bekommen von dem Engel Gabriel, dass er zum einen einen Sohn bekommen wird. Das war für ihn schon unglaublich. Und zum anderen, dass dieser Sohn eine Verheißung hat und dass da wirklich was passieren wird. Und das war für ihn auch nochmal sehr schwierig. Und er glaubte das eigentlich gar nicht richtig. Und deshalb verpasste ihm der Engel Gabriel eine 9-monatige Sendepause. Und das ist hier wieder aufgehoben worden. Und dann heißt es hier im Vers 65, und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten. Und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Das glaube ich gern. Das hat sich rumgesprochen. Da ging wirklich was. Das war das erste Mal. Das hat sich nach 400, stellt euch das vor, 400 Jahre, 400 bis 1000 Jahre, die ganzen Prophezeiungen. Und jetzt redet Gott wieder. Das hat sich rumgesprochen. Und alle sind begeistert und alle fragen sich, was hat das zu bedeuten? Was wird hier passieren? Und alle, die es hörten, Vers 66, nahmen es zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn auch des Herrn Hand war mit ihm. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weissagte. Und was er weissagte, das werden wir nächste Woche uns anschauen. Eigentlich, wie gesagt, wollte ich jetzt weitermachen, weil eigentlich kommt ja jetzt eigentlich der Hauptteil, was Zacharias hier weitergibt. Aber wisst ihr was, es hat mich irgendwie, ich habe mir einfach gesagt, ich kann hier nicht weitermachen. Ich habe nämlich schon 3-mal innegehalten beim Vorbereiten, weil ich 3-mal diesen Satz gelesen habe, interessanterweise hier im 1. Kapitel, und Elisabeth wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und Johannes im Bauch wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Maria, von ihr haben wir das gelesen letzte Woche, wo sie diesen Lobpreis macht. Ja, auch sie wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist, sonst hätte sie das in dieser Inspiration nicht weitergeben können. Aber hier wusste ich, als ich hier im Vorbereiten war, hier müssen wir stoppen. Deswegen ist das Thema heute der Heilige Geist. Außerdem haben wir auch gesehen, als der Engel Gabriel zu Maria kam, sagte er, und du wirst vom Heiligen Geist überschattet werden. Und du wirst schwanger werden. Immer wieder kommt der Heilige Geist hier zum Zug. Deshalb wird dieses Evangelium auch von manchen das Evangelium des Heiligen Geistes genannt. Wusstest du das? Ich nicht. Also ich habe mir da eigentlich nie groß da Gedanken drüber gemacht. Warum ist das so? Weil Gott hier dran ist. Gott ist at work. Ja? Gott ist hier am Arbeiten. Gott ist hier am Handeln. Und wenn Gott handelt, wenn man den Namen Gott ausspricht, dann redet man immer von allen drei. Von dem Vater im Himmel. Der ist nämlich hier der Auftraggeber von dieser ganzen Sache hier. Der Heilige Geist wirkt das alles. Und Jesus Christus kommt dadurch ans Licht. Ankunft, Advent, ja. Das ist die ganze Adventssache. Alles ist hier eine Vorbereitung auf Jesus Christus hin. Der Vater im Himmel ist der Auftraggeber. Der Heilige Geist wirkt das alles in allem. Und letztendlich kommt Jesus zum Zug. Und das setzt sich durch das ganze Lukas-Evangelium fort. Lukas schrieb dann auch die Apostelgeschichte. Und was schreibt er am Anfang der Apostelgeschichte? In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus: Ihr werdet jetzt Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria bis an das Ende der Welt. Die Geschichte der Gemeinde ist ohne den Heiligen Geist undenkbar. Und vielleicht ist genau das, was Lukas hier macht. Ja, wir wissen ja, das habe ich euch auch gesagt, dass Lukas nicht nur der Autor der Apostelgeschichte war, sondern er hat sie live miterlebt, zum großen Teil. Er war live dabei gewesen, live und in Farbe. Ja, er hat alles miterlebt und schreibt es nieder. Und er war so stark inspiriert, natürlich auch vom Geist Gottes gedrängt, weiter zurückzugehen. Nicht bei der Apostelgeschichte stehen zu bleiben, sondern weiter zurückzugehen bis an den Anfang. Nein, bis vor den Anfang. Und deshalb glaube ich, ist meine persönliche Überzeugung, dass ihm das sehr, sehr wichtig war, hier im ersten Kapitel ein ganz großes Schwergewicht auf den Heiligen Geist zu legen, als der wirkt. Um zu zeigen, der Heilige Geist ist der arbeitet. Gott ist der Auftraggeber, der Vater. Der Heilige Geist wirkt in Menschen, durch Menschen. Und es geht letztendlich darum, dass Jesus ans Licht kommt. Jesus wird geboren. Jesus handelt. Jesus erlöst. Und Jesus selbst gibt das weiter, diese Vollmacht, die ihm vom Vater gegeben wurde, die Vollmacht des Heiligen Geistes, ja. Exousia, er gibt sie weiter an seine Jünger und sagt, und ihr werdet Kraft empfangen. Und so zieht sich das durch die Apostelgeschichte bis in die heutige Zeit. Hier beginnt also was völlig Neues. Das haben wir so im Alten Testament nie gehabt. Auch im Alten Testament kam der Geist über Leute, über Saul, über David und so weiter, aber nicht in der Weise. Das allererste Mal, dass ganz einfache Menschen, ja, ganz einfache Menschen, eine Elisabeth, ein Zacharias, ein Johannes, eine Maria, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Im Alten Testament kam der Heilige Geist kurze Zeit, für eine bestimmte Zeit, auf auserwählte Leute. Das waren Propheten, das waren Priester und das waren Könige. Aber hier das erste Mal auf ganz normale Menschen. Deshalb müssen wir hier anhalten, weil wir sind auch normale Menschen, oder? Ich hoffe es mal wenigstens, ihr fühlt euch so. Wir sind ganz normale Menschen. Und Lukas, für wen hat er das Evangelium geschrieben? Für uns. Auch das haben wir gesehen. Ja? Das Lukas-Evangelium, er, der einzige Heide, der einzige Nicht-Jude, der nicht nur ein Buch schreibt, sondern zwei Bücher schreibt. Also hat uns das was zu sagen. Und deshalb schauen wir uns das hier mal genauer an. Ich habe mal ein Zitat gehört, das heißt, das habt ihr vielleicht auch schon irgendwo gehört, das heißt folgendermaßen: Wenn Gott seinen Heiligen Geist aus der Gemeinde wegnehmen würde, würden 95% aller Tätigkeiten wie gewohnt weiterlaufen. Schon mal gehört? Wenn Gott seinen Heiligen Geist aus der Gemeinde wegnehmen würde, würden 95% aller Tätigkeiten wie gewohnt weiterlaufen. Okay, was bedeutet das für mich? Der Heilige Geist ist nicht mehr da. Ich verlasse mich hier voll auf mein Konzept und ratte das runter, verlasse mich voll auf meine Rhetorik. Ja. Und es muss ja irgendwas gehen. Das Worship-Team verlässt sich voll auf ihre Fähigkeiten zu spielen und auf die Lieder, auf das Liedgut. Und alles, ja, wir sitzen hier und ach ja, Gottesdienst muss ja auch sein. Ich finde das eine ganz, ganz tragische Aussage. Ich finde es eigentlich besser, wenn man das so richtig merken würde. Wenn mir zum Beispiel die Luft ausgeht. Ich stehe vorne, wie Johannes, ja? Okay, singen wir noch ein Lied, kommt nichts. Ja? Wie das ja damals der Fall war in der... Ach, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. In der Gemeinde in London da von dem Matt Redman. Ja? Matt Redman ist jeden Begriff. Einer der Top-Worship-Leiter, ja? Und die machen da Worship, die machen Anbetung. Und sie merken als Gemeinde, obwohl wirklich alles da war, es war richtig Halligalli da. Und sie merken, ich weiß nicht, wie sie das gemerkt haben.
sie merken, der Heilige Geist
wirkt hier nicht mehr. Wir machen hier Show. Und sie hatten so viel Mut gehabt, dass der Pastor, also ich gebe es mal, ich habe das nicht hier in meinen Unterlagen, das ist jetzt wieder spontan inspiriert, ja. Sie haben so viel Mut, dass der Pastor sagt, stopp, wir machen hier nicht weiter. Wir stoppen mal mit dem Gottesdienst. Wir stoppen mal mit dem Worship. Warum kommt ihr? Wegen Matt Redman, wegen der tollen Musik. Und sie haben aufgehört, Gottesdienst zu feiern. Sie sind zusammengekommen, haben sich in Kreisen gesetzt und weiß ich, und haben angefangen zu beten, haben angefangen Gott zu suchen. Haben gar nichts mehr gemacht. Haben nur noch gebetet, zu Gott gefleht. Und dann irgendwann im Verlauf dieser Sache, wo sie plötzlich merken, sie tun Buße darüber, dass sie so viele selbst gemacht haben, über die Zeit hinaus, passiert ein neuer Aufbruch und Matt Redman schreibt dieses Lied When the Music Fades. Wenn die Musik verschwindet, wenn alles andere weg ist und ist nichts mehr anders da. Und wenn es nur noch um Jesus geht, ja. Und deshalb, also das mit dem Heiligen Geist ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Stellt euch mal vor, diese Geschichte hier wäre passiert, wie sie passiert ist, aber ohne den Heiligen Geist. Johannes wäre jetzt geboren worden. Die hätten ihn in eine theologische Ausbildung reingesteckt. Der hätte immer sein Täfelchen als Ikone mit sich rumgeführt. Guck, hier, das war von Gott. Ja, ich habe hier mein Diplom bei mir, Johannes. Ja. Er hätte gepredigt, wie alle möglichen Leute predigen. Maria und Elisabeth, die hier, Maria und Zacharias, die hier jeweils ein Lobpreislied geschrieben haben, hätten vielleicht auch Lobpreislieder komponiert, hätten vielleicht sogar Erfolg gehabt damit, vielleicht sogar in die christlichen Charts geschafft. Ja, feiert Jesus Band 4 oder für die Eltern unter uns, Jesu Name nie verklinget, Teil 1, Band 1, das gab es bei uns noch früher, blau, grün, orange und so. Aber nach 10 Jahren ist die Luft raus. Wer singt denn heute noch Jesu Name nie verklinget, Band 1? Oder ich meine, wer singt heute noch feiert Jesus Band 4? Ja, singen wir vielleicht auch noch ein paar Lieder, aber irgendwann verschwinden sie irgendwo im Keller. Ist eigentlich schade, aber diese Lieder hier, die diese Leute hier geschrieben haben, die haben wir heute noch. Johannes, der zum Wirken kam, er hat gewaltig was ausgelöst. Warum? Weil der Heilige Geist da war, der diese Leute inspiriert hat und der das gemacht hat. Und was ganz interessant ist, und hier komme ich zu ein paar Punkten, die ich mit euch mitteilen möchte, was hier ganz interessant ist, und das ist mir plötzlich aufgegangen, und zwar, als es hier heißt, mit dem Täfelchen, okay, wo war das hier? Ach so, Vers 64. Sogleich aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Okay, wir wissen, Bibelkenner unter uns wissen, das war sozusagen von Gott angeordnet. Der Engel Gabriel hat das gesagt. Okay, dann wirst du schweigen, bis sich das erfüllt. Aber als ich das so gelesen habe, musste ich denken, interessant. Nach 9 Monaten öffnet sich sein Mund. So lange hat es gedauert. Und ich habe da so ein bisschen Entwicklungsstufen drin erkannt. Entwicklungsstufen hin zu dem, was nämlich dann passiert. Vers 67, Zacharias, sein Vater, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weissagte, wie es dahin kommt. Zacharias war ein normaler Mensch. Ich würde das so nennen, Entwicklungsstufen hin zum Heiligen Geist, wo wir einiges von lernen können. Die paar Punkte, die ich hier gesehen habe, erstens mal, Zacharias erlebt die Herrlichkeit Gottes, als der Engel ihm begegnet. Er bekommt Verheißungen Gottes mitgeteilt. Dann das nächste, er reagiert mit Unglaube. Dann das vierte, er wird stumm. Das fünfte, nach 9 Monaten, er öffnet seinen Mund und seine Zunge löst sich und er lobt Gott. Dann, er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt und zum Schluss, er betet Gott an. Laut steht hier und er weissagt. Also, der erste Punkt, gehen wir noch mal kurz zurück. Er erlebt die Herrlichkeit Gottes. Der Engel Gabriel begegnet ihm. Und jeder von uns würde sich sicherlich wünschen, so eine Begegnung zu haben. Oder? Der Erste, der vor Gott stand, also der Höchste, ja,
mit Michael zusammen, aber einer wirklich, der selbst sagt, ich bin der Engel, der vor Gott steht. Aber wisst ihr, wir kommen jetzt hin zu Weihnachten und wir brauchen das eigentlich gar nicht. Wir brauchen kein Gabriel, weil Jesus ist uns erschienen. In Epheser 1, Vers 13 heißt es, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Es braucht nicht mehr. Dieser Engel Gabriel musste erscheinen, weil es sonst nichts anderes gab. Wir haben aber die volle Offenbarung Gottes in Jesus. Und jeder von uns kann auch eine viel stärkere Erfahrung haben, wie die Erfahrung, die Zacharias gehabt hat, diese einmalige Erfahrung. Die war nur einmalig gewesen. Wir können diese Erfahrung dauerhaft haben. Nämlich nicht nur, dass da der Engel Gabriel kommt und 5 Minuten hier mal richtig wirbelt und wieder weggeht. Und Zacharias sagt, oh, was war denn das gewesen? Du kannst eine Erfahrung haben, in dem Moment, wo du sagst, das möchte ich auch. Ich möchte das glauben. Ich gehe diesen Weg, ja, wie es in Epheser 1, Vers 13 heißt. Das Evangelium des Heils, nämlich dass Jesus gekommen ist, um dir deine Sünden zu vergeben, um dich neu zu machen, um in dir Wohnung anzunehmen. Das heißt, das Einzige, was du machen musst, steht da im Epheser 1, 13. Hören, du hörst es jetzt. Gläubig werden, das heißt, ich glaube. Glauben ist immer eine Entscheidung, die ich selbst treffe. Das heißt, okay, ich setze jetzt mal mein Vertrauen da rein. Ich versuche es jetzt mal. Ich möchte das mal wagen. Eigentlich nicht mehr. Ich lasse mich darauf ein. Und in dem Moment, wo einer das tut, passiert was. Weißt du, wir haben diesen Gabriel nicht, aber du hast lauter Gabriels um dich rumsitzen. Nämlich Menschen, die Jesus persönlich kennen, die sagen, weißt du was, das kannst du erfahren, wenn du das selbst nicht erfahren hast. Das ist viel mehr. Menschen, die um dich rumsitzen, verkörpern letztendlich Christus. Klar, wir sind Menschen. Ich bin nicht Gott von dem, wie ich mich verhalte. Ja, alles, ich bin weit weg davon. Aber ich weiß, was es heißt, Christus in mir zu haben. Ich weiß, was das heißt. Und ich, ganz ehrlich, ich bin gar nicht scharf darauf, jetzt nochmal irgendeine andere Begegnung zu haben mit einem Engel Gabriel, weil Gott wohnt in mir. Mehr brauche ich nicht. Ich weiß das. Weil der Heilige Geist in mir wohnt. In dem Moment, wo ein Mensch an Jesus glaubt, bin ich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er wohnt in mir. Er ist da. Ja? Er redet. Das durch mein Gewissen oder durch alles möglich. Und dann heißt es hier weiter, das haben wir eben gesehen, das Zweite, er erlebt zum einen die Herrlichkeit Gottes und das Zweite, er bekommt Verheißungen Gottes. Ja? Er bekommt Verheißungen. Gott gibt ihm Verheißungen durch den Engel Gabriel. Das wirst du erleben und dieses wirst du erleben. Er braucht nur daran festzuhalten. Und wir haben Verheißungen. Ich habe eben in Epheser 1, Vers 13 gelesen. Wir haben das Wort der Wahrheit, das Wort Gottes, Bibel, jedem zugänglich. Ich glaube, es gibt keinen hier, der keine Bibel hat. Wenn du keine hast, dann komm auf mich zu, kriegst eine, ja? Ist doch kein Thema. Ich habe sogar eine auf meinem Handy drauf. Ja? Tolle Sache, echt. Und versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt, du hast alles. Wenn du dich auf Jesus einlässt und du sagst, ich möchte Jesus nachfolgen, dann kommt Jesus in dein Leben durch den Heiligen Geist und dann passiert da was in deinem Leben. Und dann sagt Jesus sogar, wenn das passiert, dann hast du noch nicht mal nötig, dass dich jemand lehrt. Streng genommen hätten wir es gar nicht nötig, hier zu sitzen, weil der Heilige Geist ist in uns. Nur der Heilige Geist lehrt uns in der Regel, so, sonntags morgens, Gemeinde, ich möchte, dass du dahin gehst. Das macht der Heilige Geist. Und ich hoffe, das ist das, was euch hierher gebracht hat, nicht die Tradition. Das wäre übel. Ja? Du musst halt da in Gottesdienst, ja? Sehen und gesehen werden, ja? Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und ich gehe so weit zu sagen, ich hänge mich da ein bisschen weit raus, ich weiß, ich handle mir da vielleicht auch wieder ein bisschen Ärger ein, aber ist mir egal. Ich gehe so weit zu sagen, ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch, ob ihr das glaubt oder nicht. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich fühle mich noch nicht mal als hier der Mega-Top-Pastor oder so. Ich denke, 1000 könnten es besser machen, ja. Aber wisst ihr, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich hatte nie in meinem Leben einen Mentor gehabt. Ich hatte nie in meinem Leben einen persönlichen Seelsorger gehabt, obwohl ich auch, könnt ihr mir glauben, durch schwere Zeiten gegangen bin. ich hatte noch nicht mal eine gescheite Gemeinde gehabt in meiner Kindheit. Ich hatte eine Gemeinde, aber nicht so, ich sag mal, wie das hier ist, mit allem drum und dran, ja. Aber ich weiß seit meiner Jugendzeit, wo es lang geht. Als Jugendliche, wir hatten von außen keine Inputs, keine Orientierung, aber irgendwas hat uns getrieben und gedrängt, zusammenzukommen als Jugendliche und anfangen morgens um 6 Uhr Gott anzubeten und Gott zu suchen. Und uns war das egal, ob die Leute uns für verrückt gehalten haben, ja? Und das wirkt der Heilige Geist in uns. Und ich muss es mir manchmal, ganz ehrlich, ich muss mir das manchmal auch sagen als Pastor der Gemeinde, ich fühle mich so verantwortlich für euch, echt. Ja, aber ich merke, ich packe das ja gar nicht. Ich kann doch nicht 300 Menschen auf einmal betreuen und begleiten und machen. Ja? Amen. Das ist ja so ein Reden Gottes. Ja? Gott sagt mir, nee, das musst du auch gar nicht. Hier, guck dir mal die erste Reihe an, das reicht. 10 Leute. Ja. Ich sehe nämlich gar nicht mehr. Ja? Ist doch schön. Aber ich habe euch wirklich alle lieb. Also das... Was ich damit sagen will, ist, jeder von euch, der an Jesus glaubt, der einen Heiligen Geist in sich hat, der das Wort Gottes zu lesen hat, hat eigentlich erstmal die volle Grundausstattung. Du bist in der Lage, theoretisch in einer Gemeinde, die man eigentlich für tot halten könnte, ja, wenn du irgendwo vielleicht hier nur zu Besuch bist, zu überleben und dich zu investieren, das ist möglich. Weil du hast alle die komplette Grundausstattung erhalten. Und das will das heißen. Ja, du hast das. Und jetzt gehen wir mal weiter zu unserem Zacharias. Die Amerikaner würden ja sagen, Zack. Ja. Zack. Zack. Er reagierte mit Unglaube, ja. Er reagierte mit Unglaube auf die Message, die der Engel ihm gegeben hat. Überlegt euch das mal. Er hat geglaubt, aber trotzdem waren da Vorbehalte. Was waren die Vorbehalte, die Zacharias hatte? War das seine Religion? War es seine Tradition, in der er aufgewachsen ist? War es seine Erfahrung? War es sein Wissen? War es Angst? Oder war es Bequemlichkeit? Oder war es sein Ruf? Unglaube kann so viel Schattierungen haben. Und bitte, ich spreche jetzt nicht zu Nicht-Christen. Ich spreche jetzt nicht zu Leuten, die hier vielleicht sitzen und das noch nicht so erlebt haben. Darauf habe ich eben angesprochen. Ich spreche zu uns als Christen. Ich spreche zu uns als Zacharias, ja, als Zax. Zacharias war ein Priester, Zacharias war ein Pastor gewesen, aber er hat Unglaube gehabt. Und wir sprechen hier über den Heiligen Geist, ja. Unglaube bremst uns aus. Absolut. Bringt Stillstand und wisst ihr was? Unglaube macht stumm. Klar, das ist jetzt hier der nächste Punkt, er wird stumm. Der Engel Gabriel sagt, du wirst stumm sein. Aber wisst ihr was, wir brauchen noch nicht mal eine übernatürliche Macht, die uns stumm macht. Das machen wir oft selbst, durch unseren Unglauben. Wir machen uns selbst dadurch untätig, wir machen uns selbst dadurch stumm und es geht einfach nicht mehr viel. Stumme Beisitzer auf den Zuschauerrängen, ja, wie beim Fußball, ja, 60.000 Leute im Stadion und ein paar Leute und die sind am Abrackern, die kämpfen, die machen, ja, und wir sitzen noch in den Zuschauerrängen und sagen, ja, die kriegen ja auch genug Geld dafür. Stimmt ja auch eigentlich, ja. Aber wir sitzen auf den Zuschauerrängen und kritisieren eigentlich nur. Und im Reich Gottes soll das so anders sein. Ich finde das so cool. Ja? Es ist ja nicht wie in der Welt. Es ist nicht wie beim Fußball. Es ist ja so, dass wir im Reich Gottes, jeder Einzelne kann sagen, ich gehe jetzt da runter, aufs Feld. Ja? Was ja leider nicht möglich ist. Vielleicht auch gut, dass es nicht möglich ist. Wir können nämlich immer gut kritisieren. Wenn wir da unten stehen würden, ja, sähe das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger aus. Wie gesagt, eine Folge von Unglaube, glaube ich, das bin ich überzeugt von, ist, dass wir stumm werden. Er wird stumm gemacht, aber er wird stumm als Folge von Unglaube. Und meines Erachtens nach spielt der Heilige Geist hier eine entscheidende Rolle. Und für mich ist das auch ein entscheidender Punkt, dass er stumm wird und erst nachher öffnet er seinen Mund und erst nach 9 Monaten wird er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Viele Christen leben nicht in der Kraft des Heiligen Geistes. Viele Christen leben nicht in der Kraft des Heiligen Geistes wegen, und das ist der Hauptgrund, wegen Unglaube. Und dieser Unglaube äußert sich in deiner Erfahrung, in deiner Tradition, in Angst. Wenn ich meine eigene Biografie lese, dann mir anschaue und ich lese, ja, so, ich habe sie noch nicht geschrieben. Ja. Wenn ich mir sie anschaue, ich war lange Zeit stumm. Stumm. Es war zum einen die Tradition, ja, alle, die da irgendwie ein bisschen mehr was gemacht haben, damals war das ja schon, da musste ich ja nur die Hand heben, ja, dann hieß es, lass die Schwärmerei. Oder es war der Verstand, diejenigen, die schon vor ein paar Jahren hier waren, die wissen, ich habe das öfter so genannt, verschränkte Arme, letzte Reihe Mentalität. Mein Lieblingsplatz war in der Technik, wenn sie ganz hinten war, so zu sitzen, alles von hinten zu beobachten und dann so innerlich so abzulästern, was da so alles passierte. Ja. Und es war Angst. Angst vor Menschen. Angst vor Menschen. Auch das habe ich hier mal gesagt. Ich war schon im vollzeitlichen Dienst. Das war damals noch in Siegen. Das ist jetzt mittlerweile 13 Jahre her oder so. Und ich merke, dass da hat der Heilige Geist echt zu mir gesprochen. Wir stehen in der Anbetung. Und in Siegen in der Gemeinde war das alles noch ein bisschen konservativer. Da hat man irgendwann am Anfang und durfte stehen bei der Anbetung und so. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, ich wollte einfach meine Stimme erheben und meine Hände heben zu Gott. Ja. Aber ich wusste, dass vor einer halben Stunde, also als der Gottesdienst anfing, der, keine Ahnung, Tante Erna und Onkel Otto reingekommen sind, wollten sich das mal angucken, ja. Und die kannten mich, ja, und ich hatte Angst gehabt, die Hände zu heben. Und ich hatte diesen inneren Kampf gehabt. Und da sprach wirklich Gott, da sprach der Heilige Geist zu mir so, wem dienst du? Was hindert dich? Warum bist du stumm? Warum machst du das nicht, was ich dir zeige? Also ich weiß, es ist nur Hände heben, ja. Das ist nur was Äußerliches. Aber das war so eine Message für mich. Und ich bin in mich gegangen. Was hindert mich? Warum bin ich stumm? Warum habe ich Angst? Warum fehlt mir die Freimütigkeit? Warum spreche ich Dinge nicht aus, die ausgesprochen werden müssten? Und das war für mich auch ein jahrelanger Kampf gewesen. Und bei vielen ist es sogar Angst vor dem Heiligen Geist. Echt. Das ist ein Ding. Und das ist besonders, viele von uns kommen aus eher pietistischen Kreisen, ich auch, ja. Und da ist eine tief verwurzelte Angst vor dem Heiligen Geist. Und die wird teilweise auch noch geschürt durch Lehre. Und ich finde das so tragisch. Hast du Angst vor Jesus?
Nein.
Angst vor Gott, dem Vater? Ja, eine gewisse Ehrfurcht. Heiliger Geist? Sprechen wir am besten gar nicht an. Hey, das ist alles drei das Gleiche. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das kommt zusammen. Und Lukas bringt uns hier rein und sagt, ohne den Heiligen Geist würde hier gar nichts gehen. Würde hier überhaupt nichts passieren. Ja? Und Zacharias in den 9 Monaten des Schweigens. 9 Monate Schweigen. 9 Monate geht nichts als Folge von seinem Unglaube. Läuft nichts. Aber wisst ihr, was er machen kann? Beobachten. Er beobachtet. Was beobachtet er? Er beobachtet Maria, als sie kommt, als sie diesen Lobpreis macht, voll Heiligen Geistes, die eigentlich so eine Last auf ihren Schultern hat, dieses junge Ding, die 16-jährige Maria, ja, die führt ihn ja völlig vor, die 16-jährige Maria, die damit rechnen muss, dass sie gesteinigt wird, weil sie schwanger ist und immer noch Jungfrau. Und sie lobt Gott, sie betet Gott an, sie sagt, ich bin glücklich, ich bin happy, ja. Er beobachtet seine eigene Frau Elisabeth. Als Maria zu Elisabeth kommt, und Maria, Elisabeth ist begeistert und sie ruft laut vor Freude, sie ist richtig happy. Und sie hat was, was er nicht tun kann, weil er stumm ist. Er ist stumm. Johannes sogar im Bauch, ja, der Elisabeth. Er jumpt, ja, das haben wir ja gesehen. Und das hat der Gabriel am Anfang gesagt, dein Sohn Johannes wird erfüllt seinem Heiligen Geist im Bauch der Mutter. Und er muss ja denken, was soll das jetzt? Ja? Ratio. Wissen, das geht ja gar nicht. Und das bestimmt oft unser Leben, unser Denken. Das geht doch gar nicht. Funktioniert doch nicht. Was werden denn die Leute denken? Er beobachtet die anderen. Und da habe ich auch nochmal zurückgeschaut. Das war für mich so der ausschlaggebende Faktor. Es waren noch nicht mal die Schriftstellen, weil bei den Schriftstellen ist es ja so, die legen wir uns ja immer nach unserem eigenen Gutdünken aus oft. Ja. Es waren die Menschen, die ich beobachtet habe. Am Anfang habe ich mich lächerlich gemacht über die Leute in der letzten Reihe, wo ich da gesessen habe. Ja. Habe meine Sprüche gemacht. Oder ich war auf irgendwelchen charismatischen Konferenzen. Oh, gucken wir mal. Ja. Hast du den gesehen, ja? Und uns lächerlich drüber gemacht. Dann hat Gott mich nach Afrika geführt. Und ich musste mit irgendwelchen Pfingstgemeinden evangelistische Einsätze machen. Da wurde uns übrigens gesagt, bitte erzählt davon nichts zu Hause in Deutschland, sonst streichen die Unterstützung für uns als Mission. Ja? Das dürfen die nämlich in Deutschland nicht wissen, dass ihr hier mit den Pfingstlern unterwegs seid. Wow. Und da hat für mich schon Dinge gegeben, dass ich gesagt habe, Mann, hey, hier passiert was. Das passiert in meinem Leben nicht. Ich kann es zwar nicht einordnen, was sie da machen, was da läuft, ja, aber das passiert bei mir nicht. Ich konnte beobachten. Und ich konnte beobachten immer wieder, auch in meiner Bibelschulausbildung. Und alles hat Gott dazu benutzt, um mich wach zu rütteln. Halleluja. Gut, dass er das gemacht hat. Mir die Angst zu nehmen, mir diese Vorbehalte aus der Tradition zu nehmen, mir meine, in der Fachsprache nennt man das eine hermeneutische Brille, die ich aufhatte, die Bibel nämlich zu lesen mit dieser, ja, kennst du blaue oder rosane Brillen, ja, und ich sehe die ganze Welt rosa, und so Brillen gibt's auch manche, die haben die Bibel und die lesen so die Bibel. Okay. Ich muss mal wieder Gas geben. Er öffnet, das heißt weiter, er öffnet seinen Mund, er öffnet seinen Mund, er bekommt ihn geöffnet. Ja, bei ihm war es wirklich auch übernatürlich. Und dann heißt es, er öffnet seinen Mund, seine Zunge löst sich und er lobt Gott. Wow, das ist ein Durchbruch. Das ist ein Durchbruch. Dahin zu kommen, zu sagen, so, jetzt tue ich mal alles auf die Seite. Und bei manchen braucht es mehr wie 9 Monate. Bei mir hat es Jahre gedauert. Und ich hoffe für dich, dass heute der Zeitpunkt da ist, wo deine Wartezeit abgelaufen ist. Warum hast du Angst vom Heiligen Geist? Warum hast du die Vorbehalte? Woher kommt das? Was ist das? Was macht dir Angst? Warum gibst du dich zufrieden? Also ich spreche nicht zu jedem automatisch, sondern fühl dich einfach hier, wo spricht der Heilige Geist zu dir? Ja? Warum gibst du dich zufrieden mit dem Zuschauerrang? Warum gibst du dich zufrieden mit einem mittelmäßigen Leben, wenn du viel mehr haben kannst? Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr die Fülle habt. Unser Jahresvers lautete, dass Jesus da überlegt euch die Situation. Ja, die feierten dieses große Fest. Der Tempelplatz war voll mit Menschen und sie waren das so beschäftigt mit ihrer Religion. Und Jesus steht da, ich stelle mir das so vor, Jesus steht da am Rand und sagt, hallo! Ja? Und ruft ihn zu. Hallo, kommt her zu mir. Kommt her zu mir, wenn ihr Durst habt, ja. Ich möchte euch was geben, was ihr bis jetzt noch nicht gehabt habt. Dann werdet ihr werdet ein Leben empfangen. Ströme lebendigen Wassers werden aus euch rausfließen. Und dann heißt es im Anschluss, das sagt er über den Heiligen Geist, den sie empfangen sollten. Jesus hat da keine Probleme mit. Weil er sagt, das ist das, was wir brauchen. Ich rede aber nicht von dieser Erfahrung. Ja, versteht mich nicht falsch. Wenn ein Mensch an Jesus glaubt, bekommt er den Heiligen Geist. Das ist normal. Er wohnt in dir. Du bist bekehrt, du bist wiedergeboren, du bist ein Kind Gottes. Aber Jesus hat immer wieder von der Fülle im Heiligen Geist gesprochen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 redet er davon, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Es geht darum um viel mehr. Um ein Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Und dann, das merkst du daran, weißt du, woran du das merkst? Das merkst du daran, dass sich dein Mund öffnet und deine Zunge sich löst. Da gibt es sogar Leute, die reden plötzlich in anderen Sprachen. Ich meine jetzt nicht hier Chinesisch, Englisch und so, sondern in Sprachen heißt es im Neuen Testament, die der Geist Gottes dir gibt. Oh, das war auch so ein Ding für mich. Das ist doch peinlich. Ja?
was werden denn die Leute denken? Die brauchen gar nichts zu denken. Das kannst du, du kannst für dich allein deinen Mund öffnen und zu Gott beten und sagen, Gott, ich möchte dich anbeten. Ich möchte einfach offen sein. Ich habe keine Vorbehalte mehr. Ich verbanne diese Angst im Namen Jesu. Das ist der Punkt. Er öffnete seinen Mund, seine Zunge löste sich und er lobte Gott. Und ich komme hier jetzt, setze jetzt zur Landung an, ja. Das ist immer so ein Punkt, wenn Leute nochmal neu aufmerksam werden. Ich weiß ja nicht, ob, seid ihr noch da? Hallo? Lukas 11. In Lukas 11 steht voll Lukas, ja. Betonung liegt auf Lukas. Lukas 11, da merken wir, ja, was Lukas hier wichtig war. Er kennt uns, er kennt seine Pappenheimer, er kennt die aufgeklärten Griechen und die schlauen Deutschen, die da so ihr Ding, wir als Deutsche haben da sowieso ein bisschen Vorbehalte, ja, also, ja. Und im Lukas 11 sagt er Folgendes, und jetzt ist ja ganz interessant, jetzt kommen Verse, die kennt ja jeder von uns. Die kennt jeder Nicht-Christ, die werden sogar im Bundestag zitiert. Da heißt es im Lukas 11, Vers 9, sagt Jesus, bittet und es wird euch, suchet und ihr werdet, klopft an und es wird euch, super, hä? Wir haben echt gutes Bibelwissen. Denn jeder Bittende und jeder Suchende und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Gut. Und jetzt geht's hier weiter. Das ganze Ding ist überschrieben vom Gebet. Das verstehen, kennen wir alles, ja. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt sagt, gerade im Anschluss sagt Jesus, wen von euch der Vater ist? Gibt es hier Väter? Ich sehe das sowieso nicht, ja. Wer von euch der Vater ist, wird sein Sohn um einen Fisch bitten? Also, ja, wir müssen das ein bisschen übertragen, ja. Also mit Fischen, Haribos oder irgendwas, ja. Und er wird ihm stattdessen eine Schlange geben. Oder auch, wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Was soll das? Ich meine, Jesus, bitte jetzt, ja, lass mal die Kirche im Dorf. Warum sagt er das? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, ist tatsächlich so, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, und jetzt kommt's, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Lest das zu Hause nochmal durch. Nicht, dass ihr denkt, ich habe euch irgendwie hier Blödsinn erzählt. Ja, ich habe das völlig aus dem Kontext gerissen. Lukas Kapitel 11 vom Gebet. Und dieser Abschnitt endet hiermit. Moment, zu wem spricht er? Zu irgendwelchen Heiden? Nein, er spricht zu den Jüngern. Zu seinen Jüngern spricht er. Und er sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Jetzt nochmal, dürfen wir den Vater bitten, dass er uns den Heiligen Geist gibt, die Fülle im Heiligen Geist? Ja, natürlich, das steht doch hier. Er öffnete seinen Mund, seine Zunge löste sich und er lobt Gott. Wir können auch sagen mit anderen Worten, er öffnet sich für Gott. Ja? Und dann heißt es, er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die Sendepause ist vorbei, er redet. Und endlich, und jetzt kommen wir zu dem Text, den wir nächste Woche uns anschauen, und endlich kann er Gott loben und ihm ist das egal, was die anderen Leute da denken und so weiter. In Epheser 5, Vers 17 heißt es, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Auch diesen Satz haben wir schon öfters gehört. Und dann kommt aber interessanterweise gerade hinten drauf dieser Vers, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Das ist ein Aufruf, das ist ein Befehl. Warum? Weil wir das brauchen. Wir sind so voll mit dem ganzen Müll in der Welt. Geht dir das auch so? Ja, du musst dich erstmal sammeln, wenn du hier in den Gottesdienst kommst. So viel berauscht von allen möglichen Sachen. Und du darfst dich ausrichten, du darfst ihn bitten, füll mich mit deinem Heiligen Geist. Ich kann das nicht aus eigener Kraft. Ich brauche deine Kraft. Komm du auf mich. Komm du zu mir. Er betet Gott an, laut. So wie die 16-jährige Maria, wie der traditionsbewusste Zacharias, wie die religiöse Elisabeth, sogar wie Johannes im Bauch. Ja? Der Herr aber ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich möchte das Anbetungsteam bitten, jetzt nach vorne zu kommen.
Und ihr könnt schon mal anfangen zu spielen. Und ich möchte euch die Gelegenheit geben, einfach auch hier zu antworten. Ich möchte euch die Gelegenheit geben, und das ist so toll, ja. Es ist nicht so, Gott hat dir keine Sendepause verordnet, wie in Zacharias. In dem Bezug hinkt die Geschichte hier völlig. Also im Vergleich zu dem, was ich euch hier weitergeben möchte. Diese Sendepause, die wir hier die Zeit des Schweigens, des Stummseins, diese Zeit, die hatte Gott hier verordnet. Aber unser Stummsein haben wir uns selbst verordnet. Ich möchte dich heute Morgen einladen, wirklich einladen, diese Zeit des Stummseins zu beenden. Indem du, ja, dieses hier praktisch machst. Du hast lange genug beobachtet, ja. Gib doch zu, du hast so viel beobachtet, du hast so viel gesehen. Und da ist ein Kampf in deinem Leben drin. Du hast andere Leute gesehen, du hast gesagt, Mensch, ich bin nicht so wie die. Bis jetzt habe ich mich immer lächerlich über die gemacht. Ja, ich war auch schon mal in der und der Gemeinde, wo die Post abging, und ich habe darüber abgelästert nachher und habe gesagt, gut, dass ich nicht so drauf bin, ja. Aber im Grunde genommen musste ich sagen, die haben was, was ich nicht habe. Die Zeit des Beobachtens ist vorbei. Du kannst auch weiter beobachten. Noch 10 Jahre, noch 20 Jahre, bis der Zug abgefahren ist, ja. Aber ich möchte dich einladen, das zu tun, was Zacharias hier macht. Er öffnet seinen Mund, seine Zunge löst sich und er lobt Gott. Und er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wenn Paulus im Epheser 5 schreibt, werdet voller Geist oder lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und er vergleicht das zu unserem weltlichen Leben. Berauscht euch nicht mit Wein. Das liegt auch in meiner Hand. Ich kann in die nächste Kneipe gehen und mir einen richtig hinter die Binde kippen, ja, und bin blau. Und Paulus sagt, nein, das sollst du nicht machen, aber werde voller Geist. Das heißt, mit Worten Jesu gesprochen, bitte den Vater, dass er dich erfüllt. Dass er dieses Stummsein beendet, dass er die Zeit des Schweigens, die Zeit auch der Bitterkeit, vielleicht ist es Kränkung, vielleicht sind es irgendwelche anderen Dinge. Ja, vielleicht ist es das, dass du Seelsorge brauchst. Ja, ich meine, das sagt ja auch niemand. Aber vielleicht ist das auch wieder das Problem weggeschoben. Und es ist eigentlich das, dass du noch nicht im Klaren bist mit Gott. Dass du noch nicht da bist, wo du eigentlich sein solltest. Du lebst seit 20, seit 10, seit 5 Jahren mit Jesus. Du bist bekehrt und wiedergeboren, aber du lebst nicht aus der Fülle. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Vielleicht ist es auch gerade gut, dass es so stockdunkel hier ist. Wir machen es Folgendes. Ich gebe dir die Möglichkeit, dass du aufstehst, wenn du diese Fülle im Heiligen Geist, ich bete zweimal, ja, ich werde zweimal beten. Ich bitte erst die aufzustehen, die eigentlich noch nie das ausgesprochen haben. Heiliger Geist, erfülle mich. Oder die das auch noch nie erlebt haben. Oder die einfach sagen, mein Leben ist einfach ein Krampf. Und ich möchte das. Ich komme jetzt zum Vater und bitte ihn, dass er mich erfüllt. Und ich werde dieses Gebet stellvertretend für dich sprechen. Und du darfst es annehmen. Wollen wir das machen? Also alle, die das möchten, steht jetzt auf. Und ich werde für euch beten. Macht das einfach. Habt den Mut. Hey, das ist dieses Ding. Zacharias öffnet seinen Mund, ja, vor allen. Maria steht auf und ihr ist es egal, was die anderen Leute denken. Elisabeth erhebt ihre Stimme. Das ist ein bisschen peinlich, wenn so ein 16-jähriges Mädchen und diese ältere Dame, die wirklich auch in ihrer Gesellschaft drin war, die keine Angst mehr hat und aufsteht. Nimm das als Zeichen im Namen Jesu. Die Angst muss weichen und ich stehe auf und ich möchte jetzt beten. Tu das jetzt, ich bete für dich. Steh doch jetzt bitte auf, wenn das dich betrifft. Die anderen können einfach still im Gebet bleiben, brauchen nicht rumzugucken. Und ich möchte für euch beten, ich möchte für dich beten. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist. God is at work. Vater, du bist der Auftraggeber. Der Heilige Geist wirkt, du wirkst jetzt hier. Und Jesus, du kommst zum Zug. Es geht nur um dich. Und wie gut, wir haben hier dieses Dunkel. Und ich bitte dich, dass dieses Dunkel uns überhaupt nicht davon abhält, sondern dass es dein Licht ist, was jetzt kommt. Und ich möchte dich, Vater, bitten, dass du jetzt deinen Heiligen Geist sendest auf diese Menschen, die jetzt aufgestanden sind. Vielleicht das allererste Mal in ihrem ganzen Leben sagen, ich durchbreche jetzt diese Angst. Und Herr, ich muss ganz ehrlich sagen, wie hätte ich mir das gewünscht, wenn ich das mal erlebt hätte in meinem Leben. So ein Aufruf, so eine Möglichkeit. Und ich bitte dich jetzt, dass du hier jeden Einzelnen erfüllst. Heiliger Geist, komme du und erfülle du jeden Einzelnen in deiner Gegenwart. Komm du, nimm alles weg. Nimm alles weg, was uns irgendwie hindert. Und ich danke dir, dass ich das im Glauben in Anspruch nehmen darf. Es heißt, dass die Auswirkung dieses Heiligen Geistes, das ist Weissagung und Erkenntnis und Prophetie und all diese Dinge. Und ich bitte dich, dass du das jetzt wirkst, jetzt im Leben eines jeden Einzelnen. Und du bist ein guter Vater. Wir kommen als Kinder vor dich. Wir haben diesen Vergleich gehört. Wir kommen als Kinder und du bist unser liebender Vater, du bist nicht böse. Und ich danke dir dafür, dass ich diesen Heiligen Geist in Anspruch nehmen kann für diese Brüder und Schwestern, die jetzt aufgestanden sind. Und dass sie das erleben können, dass sich ihre Zunge löst, dass sie dich anbeten, dass die Angst weicht im Namen Jesu. Und dass du was ganz Neues beginnst, Herr, dass du ihnen hilfst, von den Zuschauerrängen runterzukommen, wenn sie sich da aufhalten. Oder dass du ihnen hilfst, wenn sie bereits schon aktiv im Dienst sind und erleben können, wie da mehr eine Leichtigkeit reinkommt. In Jesu Namen. Und ich möchte jetzt die anderen bitten, die vielleicht eine frische Erfüllung mit dem Heiligen Geist möchten, dass du auch mit zu den anderen aufstehst. Ich möchte auch für euch beten. Und ich bitte dich jetzt hier für alle, all die anderen, die das auch schon so oft getan haben, Herr. Und ich möchte dich bitten, komm du wieder ganz neu, beschenke uns, Heiliger Geist, mit deiner Gegenwart. Herr, es geht nicht darum, ob wir irgendwie eingeordnet werden in irgendwelche theologischen Richtungen. Es geht darum, dass wir deinen Willen erfüllen, dass wir das tun, was du willst. Und wo dein Geist ist, das ist Freiheit. Du lösest aus Gebundenheit. Du bist gekommen, die Gefangenen frei zu machen. Und dafür danke ich dir. Und wir bitten dich. Wir kommen. Du hast gesagt, jeder Bittende wird empfangen. Und jeder, der sucht, wird bekommen. Und du weißt, was jeden Einzelnen beschäftigt und begleitet. Komm du einfach jetzt. Nimm du uns ganz rein in deine Gegenwart. Erfüll du uns. Herr, wir sagen immer, wir glauben an Jesus. Wie viel können wir noch von Jesus haben? Aber Herr, wir wollen uns dir geben, dass du von uns haben kannst. Und wirke du, Geist Gottes, in uns und durch uns. Mach du uns zu Elisabeths, zu Marias, zu Zacharias. Die Zeit des Beobachtens ist vorbei. Die Zeit des Schweigens ist vorbei. Ich möchte das auch prophetisch aussprechen über dein Leben. Dass du das im Glauben angehen kannst. Und lass dir nichts anderes erzählen. Du darfst raustreten. Du darfst mutig Jesus bekennen. Vielleicht in deinem Freundeskreis, da wo du stehst. Und lass uns jetzt alle gemeinsam unseren Gott anbeten und ihm Ehre geben. Vielleicht stehen wir auf dazu alle. Danke, Herr, dass du hier bist. Praise you.